NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. September 1771. Der Todestag des Räubers Matthias Klostermeier, genannt Hirsel.
Also, Musik ab?
Ja, ja, auf alle Fälle.
Ein altes Lied?
Ja, mei, man hat früher in den Wirtshäusern ja noch gesungen, ne? Ist ja heutzutage bei uns in Bayern leider nicht mehr so der Fall.
Ich bin der Bayerisch Hirsel, keine Kugel geht mir ein. Drum fürcht ja kein Jäger und soll's nicht auf
ich
sein.
Ich bin der Bayerische Hirsel. Hirsel?
Das ist die bayerische Abkürzung von Matthias.
Der bayerische Matthias.
Ich weiß nicht, weiter nördlich bei Ihnen, vielleicht sagt man Matze.
Ja, oder Mattes.
Bei uns ist es die Hirsel.
Also.
Ich bin der Boris Hirsel, keine Kugel geht mir ein.
Keine Kugel dringt in mich ein. Keine Kugel kann ihn treffen.
Drum fürcht ich auch keinen Jäger und soll's der Teufel sein.
Barbara Kurz hat mal versucht, alle Strophen, die es von diesem Lied gibt, zu sammeln.
Ich bin auf 29 verschiedene Strophen gekommen.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Also es gibt sehr, sehr viele.
Barbara Kurz sammelt nämlich alles, was mit diesem Hirsel zu tun hat.
Ja, im Prinzip schon, ja.
Sie ist nicht nur Mitglied in einer Art Hirsel-Fanclub.
In dem historischen Vaterverein Bayerische Hirsel.
Sie ist auch zuständig für das Hirsel-Museum.
Zuständig für die Erlebniswelt Bayerische Hirsel auf Gut Mergentau in Kissing.
Kissing liegt südlich von Augsburg. Dort ist der Hirsel geboren.
Am 3. September 1736 in Kissing, jawohl.
Und wer die Kissinger und Frau Kurz ärgern will, der sagt, sie hätten einem Verbrecher ein Museum eingerichtet.
Da wehre ich mich jetzt ganz schwer dagegen, das war für mich kein Verbrecher.
Wer aber war der bayerische Hirsel? Zunächst einmal ein armer Tropf. Der Vater ein Tagelöhner, die Mutter Hausfrau. So einer bringt es im 18. Jahrhundert in der Regel nicht weit. Im Taufregister wird er eingetragen als
Matthias Klostermeier.
Der Junge ist gesund, blitzgescheit und beliebt. Die wichtigste Begabung aber entdeckt an ihm ein Jäger, der ihn mitnimmt auf die Pirsch.
Und da sagt man eben, dass er nach kurzer Zeit so gut schießen konnte, dass er einer fliegenden Taube den Kopf abschießen hat können.
Fortan ist kein Spatz mehr vor ihm sicher. Und schon bald erlegt er seinen ersten Hirsch. Nun darf nicht jeder einfach Hirsche schießen. Das war damals nicht anders als heute. Wer illegal wild schießt, der ist ein Wilddieb, ein Wildschütz.
In Summa, solche Wildbretschützen landgefährliche Leute sind.
Heißt es in einem Erlass des Herzogs von Bayern. Jagen darf damals nämlich nur der Adel und der hohe Klerus. Und zwar zum Vergnügen. Anders als die Wilddiebe, die
das Wild wohl nur der Beute wegen verderben und gemeinhin bedrohlich sind gegen unsere Förster, Oberreiter und Jäger.
Auf wiederholten Wilddiebstahl steht deshalb im schlimmsten Fall die Todesstrafe. Statt den Strang bekommt der Hirsel nur den Gürtel zu spüren vom erbosten Vater. Und er bekommt eine ungewöhnliche Chance, weil er so gut schießen kann.
Und dadurch sind die Jesuitenpatres auf Schloss Mergentau auf den aufmerksam geworden und haben ihn dann sogar bei sich angestellt.
Als eine Art Jagdgehilfen. Ob der Hirsel trotzdem nebenher gewildert hat oder aus anderen Gründen in Ungnade fiel, so oder so. Nach nur 2 Jahren wird er in Unehren entlassen. Und fortan wildert er erst recht.
Im Wald draus ist mein Heimat, im Wald draus ist das Leben. Da schirrt Reh und Hirscherl und Wildsau ja daneben.
Rehe, Hirsche und Wildsauen, ja, die schießt der Hirsel jetzt nach Herzenslust.
Da schirrt Reh und Hirscherl und Wildsau ja daneben.
Und er beginnt ein Techtelmechtel mit einer Bauerntochter namens Monika. Er soll aber ein ziemlicher Halodri gewesen sein und es mit der Treue nicht sehr ernst genommen haben. Einige Bauern versuchen, den Hirsel loszuwerden.
Um das ein Ruhwert zu Kissing.
Soldatenwerber sollen ihn mitnehmen. Tatsächlich rücken die an und wollen ihn zum Armeedienst einziehen. Er aber büxt aus.
Da sagt man, er sei durch den hochwasserführenden Lech geschwommen und auf der anderen Seite des Lechs im Schwäbischen herausgekommen.
Im Gebiet rund um Hirsels Heimat treffen im 18. Jahrhundert 5 verschiedene Herrschaftsgebiete aufeinander. An den Grenzen endet jeweils die Zuständigkeit der Verfolger. Ein Umstand, der dem Hirsel bald sehr nützlich sein wird. Der Hirsel lebt jetzt vom Wildern. Die ausgedehnten Wälder im Schwäbischen eignen sich prächtig und Verstecke gibt es genug. Gesucht wird bald
der bayerische Hirsel. Ein großer Kerl mit hellen, ganz kurzen Haaren, funkelnden grauen Augen.
Während die Obrigkeit ihm vergeblich nachstellt, verstecken ihn die Bauern. Der Mann ist ihnen nützlich.
Das Wild hatte ja den Bauern die ganzen Ernten verdorben, indem sie es entweder gefressen haben oder zertrampelt hat. Und der Hirsel hat eben das Wild dann geschossen und hat es den Bauern zum Essen gegeben.
Das Wild auf weiter Erde ist freies Eigentum. Drum los ich mich nicht hindern, denn wer's nicht schießt, war dumm.
Er hing dieser verbotenen Lebensart nicht wie andere Verbrecher, welche von der Unrechtmäßigkeit ihrer Taten überzeugt und daher furchtsam und immer auf Versteckung oder Flucht bedacht sind, nach,
schreibt ein Zeitgenosse.
Er überredete sich und seine Anhänger, dass er ein wohlhergebrachtes Recht dazu habe, indem das Wild in dem Wald frei wäre und mithin niemandem als dem, der sich dessen am ersten bemächtigt, zugehöre.
Tatsächlich jagt der Hirsel bald schon nicht mehr allein. Eine lose Bande mit wechselnden Mitgliedern scharrt sich um den Wildschütz. Die Bauern gewähren ihnen Unterschlupf.
Die haben eigentlich überall Hilfe gehabt, weil es ja an und für sich keine schlechten Menschen waren.
Tatsächlich handelt es sich noch um eine anständige Bande. Sie jagen und werden gejagt. Aber sie verüben darüber hinaus keine Verbrechen.
Der Hirsel, der führt uns. Der Kurfürst verliert uns. Macht's frei, Schnitz. Frei ist der Schütz.
Er hat von einem Streifschuss eine sichtbare Narbe neben dem rechten Auge.
Steht in einem Steckbrief.
In seinem linken Arm sind mehrere Schrotkörner, die man zwischen Haut und Fleisch hin und her schieben kann.
Bald geht im Volk die Mär, der Hirsel sei durch Kugeln unverwundbar. Die Bauern verehren ihn und als er eines Tages tatsächlich gefangen wird, da verneigen sich die Menschen vor dem Tross, in dem der jetzt 28-Jährige Richtung München geführt wird. Ein Dreivierteljahr verbringt der Hirsel im Gefängnis.
Und ich glaube, dass er so ganz nicht entlassen wurde, sondern sich selber entlassen hat.
Niemand weiß das ganz genau. Sicher ist nur, auch die Todesstrafe wäre möglich gewesen. Die 9 Monate scheinen mild bemessen. Während der Haft wird dem Hirsel ein Sohn geboren, von Monika, der Bauerntochter, seiner Geliebten. Auch bekommt er wieder ein bürgerliches Jobangebot.
Dass er ein kurfürstlicher Jäger wird mit eigenem Forsthaus und allem drum und dran.
Er könnte ein einfaches, aber solides Leben führen. Er könnte Monika heiraten.
Aber er hat halt gemeint, seine Freiheit ist ihm lieber.
Monika samt Kind lässt er sitzen.
Ich bin der Fürst der Wälder und keiner ist mir gleich. So weit der Himmel blau ist, so weit klar mein Reich.
Der Hirsel ist jetzt eine richtige Berühmtheit und das genießt er. Seine Dienste als Wildschütz lässt er sich von den Bauern bezahlen. Er logiert mit seiner Bande in Wirtshäusern, lässt sich porträtieren von Kupferstechern.
Kein Haus war auf dem Land, kein Haus fast in der Stadt, wo nicht der Hirsel stand auf einem Kupferblatt.
Ein verwegener Kerl und ein Frauenheld.
Also mir hätte er nicht gefallen. So wie er überall abgebildet ist, ist mir die Nase jetzt groß.
Neben ihm steht auf den Bildern meist ein junger Mann, genannt der Bub.
Der war 15 Jahre alt, als er zum Hirsel dazustieß.
Und ein riesiger Hund.
Ja, der Türrasse.
Ein angsteinflößendes Tier unbekannter Rasse, das sich auf alles und jeden stürzt, nur eben nicht auf den Hirsel.
Man sagt aber auch, der hätte später dann den Hund als Waffe benutzt, indem er ihn auf Menschen gehetzt hat.
Viele sagen, es handele sich um den Teufel in Tiergestalt. Der Hirsel sei über den Hund mit dem Satan im Bunde. Ab jetzt beschränkt er sich nicht mehr auf das Wildern. Die Hirselbande raubt und plündert, überfällt Forst- und Wirtshäuser. Es gibt Tote.
Auf einmal ist eine Streif von 200 bis 300 Mann zu Fuß und Pferd ausgerückt.
Jagd auf Hirsel.
Diesen Erzbösewicht samt Kameraden in einem Bauernhof verborgen angetroffen. Ein allzu früher Alarmschuss hingegen ihnen Zeit und Gelegenheit gegeben, sich zusammenzuraffen. Einen dieser Kerle tödlich, zwei andere hingegen, so viel zur Zeit bekannt, leicht blessiert.
Hirsel kann immer wieder fliehen. Er braucht nur eine der Landesgrenzen zu erreichen, dann endet die Verfolgung. Doch bald trifft Hirsel ein schwerer Schlag.
Da hat der Hirsel eine Soldatenstreife angegriffen, da wurden 5 Soldaten getötet.
Doch getötet wird auch Tyras, Hirsels Hund. In der Bevölkerung heißt es, jetzt hat ihn der Teufel verlassen. Im Dezember 1770 macht sich eine militärische Expedition unter Leitung eines Leutnants auf.
Es waren 300 Mann, sagt man.
Der Leutnant hat einen Wink bekommen, wo sich der Hirsel versteckt hält.
Ja, ja.
Am 14. Januar 1771 wird der Hirsel überrascht. In einem Gasthaus werden der Hirsel und 10 seiner Bandenmitglieder umstellt. 300 Soldaten gegen 10 Wildschützen. Und doch dauert es 4 Stunden, bis sich die Bande ergibt.
Wie sagt man in Bayern immer so schön, ein Hund ist ein Schot, der Hirsel.
Und kommt die letzte Stunde und schlier sie die Augen zu. Soldaten, Schergen, Jäger, erst dann ab Zingerruhe.
Ab jetzt beginnt ein sich über Monate ziehender Strafprozess.
Nachdem man Inquisiten sukzessive 22 Karbatschstreich über den Hintern anmessen lassen, so fangt er weiteres an zu bekennen.
Hirsel verpfeift alle seine Komplizen und Helfer. Diejenigen, die ihm Unterschlupf gewährten, die ihm das Fleisch abgekauft haben, die Beute abgenommen, alle. Und natürlich gesteht er die eigenen Verbrechen.
12 der gewaltsamsten Raubereien, 8 besondere Landfriedensbrüche und 9 Totschläge.
Weswegen derselbe zu seiner wohlverdienten Strafe zur Richtstatt geschleift, da selbst mit dem Rat zur Zerstoßung seiner Glieder von oben herab vom Leben zum Tod gerichtet werden soll.
Das ist also ein großes Wagenrad, in dem eine Pflugschar angeschweißt wurde. Und mit der ist dann, aber das tut mir gleich weh, wenn ich es erzähle, sind dann die Knochen zerschlagen worden.
Als dann der Kopf von dem Körper abgesondert, dieser aber in 4 Teile zerhauen und auf den Landstraßen aufgehangen werden soll.
So geschah es am 6. September 1771, wobei das Urteil milde ausfiel. Vor den Rädern wurde er erdrosselt.
Normalerweise wäre es ja andersrum gewesen, bevor er getötet wird, wird das gemacht, dass er also Schmerzen hat.
Und was wird aus den anderen, seinen Räuberkomplizen?
Also es sind viele mit dem Hirsel zusammen hingerichtet worden.
Der Bub, der Junge, der bis zuletzt treu zu ihm stand, kann aus dem Gefängnis ausbrechen.
Und ist dann angeblich über die Alpen in Süden geflohen.
Monika, Hirsels Geliebte und Mutter seines Kindes, von ihr wird erzählt, sie sei verrückt geworden.
Also hat nicht mehr gesprochen und hat beim Pfarrer im Haushalt geholfen, aber sie hat nicht mehr aktiv am Leben teilnehmen können.
Hirsel aber wird in der Erinnerung weiterleben. Die Grausamkeiten seiner letzten Jahre werden dabei oft ausgeblendet. In Kissing wird ihm ein Denkmal errichtet.
Es ist der berühmteste Kissinger, den wir hervorgebracht haben bis jetzt, ne?
Und Barbara Kurz führt Besucher durch die Hirsel-Erlebniswelt, wo die Lebensstationen des Hirsel nacherzählt werden.
Ich habe da Besucher oben, die sagen, ob wir verrückt sind, einem Mörder und Verbrecher ein Museum zu widmen. Andere, die schreiben ins Gästebuch wieder rein, ja, Hirsel, steht doch auf.
Ein Sozialrebell.
Der Begriff Sozialrebell, der passt optimal.
Ein Mann, der sich gegen die Obrigkeit auflehnt, der die Regeln in Frage stellt, der das Wild schießt, die Bauern schützt. Aber der Hirsel ist tot. Heute seit 245 Jahren.
Doch wird sich's wild vermehren und springt der Kreis wohl auf. Und Bauern, die werden bitten, Gehirsel, steh doch auf.
Gehirsel, steh doch auf.
Das war's?
Das war's.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an Matthias Klostermeier, der am 6. September 1771 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.